Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen in der zweiten Marine-Episode, in der es heute um frühe Panzerschiffe in der preußisch-deutschen Marine geht.
Zur Begründung der Themenwahl.
Nach den ungepanzerten Dampfseglern, die vorrangig im Auslandsdienst eingesetzt waren und die in der letzten Marine-Episode diskutiert wurden, geht es heute um die Küstenpanzerschiffe. Ich mache hier eine zugegeben willkürliche Trennung zwischen frühen und späten Panzerschiffen. Das liegt zum einen am Umfang des Materials, andererseits aber auch daran, dass die späten Panzerschiffe, mit einer Ausnahme, Schiffserien waren, die frühen dagegen Einzelbauten. Man kann die Einteilung also kritisieren, aber ich hoffe, beide Episoden zusammengenommen bilden die Panzerschiffe der preußisch-deutschen Marine zusammen gut ab.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Wie auch die letzte Marine-Episode gibt es hier keinen politischen Hintergrund. Ich möchte einfach ein Thema vorstellen, das mich persönlich interessiert und nebenbei etwas Marinewissen verbreiten.
Die Quellen.
Neben Wikipedia werden folgende Bücher zum Einsatz kommen. Admiral Scheer, Vom Segelschiff zum U-Boot, Verlag Quelle und Meyer, Leipzig, Neuauflage 1936. Admiral Scheer, von dem wir in der letzten Marine-Episode schon gehört haben, diente auch auf einem der frühen Panzerschiffe. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Kriegsschiffe im 19. Jahrhundert, Verlag Gondrom, Bindlach 1989, Lizenzausgabe des Militärverlages der Deutschen Demokratischen Republik. Israel und Gebauer werden wieder Details und technische Daten liefern, mit denen man Wikipedia gegenchecken kann. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Kroschel Evers werden harte Daten und Zahlen liefern. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg 1998. Hansen kombiniert erneut Israel Gebauer und Kroschel Evers. Wilhelm II., Aus meinem Leben 1859 bis 1888, siebte Auflage, Verlag K.F. Köhler, Berlin-Leipzig 1927. Es freut mich erstmals, ein Buch vom letzten deutschen Kaiser als Quelle verwenden zu können. Im Alter von 10 Jahren besuchte Wilhelm II. Eins der genannten Panzerschiffe und kann uns in seinem Buch seinen persönlichen Eindruck von diesem Besuch vermitteln. Im Krimkrieg in den 1850er Jahren war Preußen neutral. Allerdings lernte das Land natürlich auch als neutraler Beobachter einiges aus den Kampfhandlungen an Land und zur See. Es war klar, dass für effektiven Küstenschutz ungepanzerte Schiffe nicht mehr ausreichten und stattdessen mit Eisen gepanzerte Schiffe benötigt wurden. Preußen legte damals zwar noch keinen besonderen Wert auf die Marine, aber ein gewisser Küstenschutz sollte gewährleistet werden. Heutzutage kann Deutschland all seine Kriegsschiffe selbst bauen, eine Fähigkeit, die gar nicht so weit verbreitet ist und wenig gewürdigt wird. Damals konnte Preußen dies aber nicht. Für Segelschiffe und Dampfsegler reichte es, aber Panzerschiffe lagen jenseits der preußischen Möglichkeiten. Das erste Panzerschiff, die SMS Arminius, musste daher in England bestellt werden. Eins vielleicht noch zur Klassifizierung. Genauso wie bei den Dampfseglern aus der letzten Episode ist die Bezeichnung der Schiffsklassen ein Thema. Israel und Gebauer beschreiben das auf Seite 36 in ihrem Buch ganz gut. In seinem 1881 veröffentlichten Buch »Das schwimmende Flottenmaterial der Seemächte« schrieb der österreichische Offizier von Kronenfels, die etwa 300 vorhandenen Panzerschiffe und Panzerfahrzeuge aller Nationen wichen in ihrer Bauart so voneinander ab, dass man ungefähr 80 verschiedene Typen unterscheiden könne. Für diese gab es recht unterschiedliche Klassifizierungen, die aber oftmals nicht lange beibehalten und teilweise auch recht willkürlich angewandt wurden. Auch wenn ich weiß, dass dies ein Thema ist, über das sich das Internet bis aufs Blut zerstreiten kann, werde ich daher einfach den Oberbegriff Panzerschiff verwenden, außer bei wörtlichen Zitaten. Das erste preußische Panzerschiff, die SMS Arminius, wurde 1865 in Dienst gestellt und kam daher für den Deutsch-Dänischen Krieg zu spät. Sie verdrängte 1829 Tonnen, hatte eine Länge von 63 Metern, eine Breite von knapp 11 Metern und einen Tiefgang von 7,6 Metern. Die Maschine produzierte 1200 PS, das Schiff besaß aber auch Segel. Die Maximalgeschwindigkeit lag bei 10 Knoten, die Reichweite bei 3700 Kilometern oder 2300 Meilen. Die Besatzung bestand aus 10 Offizieren und 122 Mann. Bewaffnet war das Schiff mit 4 21-Zentimeter Kanonen mit etwa 3 Kilometer Schussweite. Die Panzerung bestand aus Eisen und Teakholz. In der Praxis erwiesen sich bei all diesen Schiffen die Segel als hinderlich und wenig nützlich. Dies wird in allen Quellen bestätigt. Die schweren Schiffe waren mit den Segeln sehr langsam und nach wurden die Segel daher entfernt. Aus heutiger Sicht sehen die Schiffe mit Takelage auch eher eigenartig aus. Während bei den Dampfseglern noch eindeutig ein Segelschiffsrumpf existiert, sind die Schiffsrümpfe der Panzerschiffe eckig und kantig und erinnern eher an Kreuzer aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, auf die eine Takelage draufgefallen ist. Aufgrund einzelner überraschender Erfolge wurden die Panzerschiffe dieser Ära mit stark gepanzerten Rammspornen am Bug ausgestattet. Tatsächlich war es bei einigen Seegefechten einzelnen Schiffen gelungen, ihre Feinde durch Rammstöße zu versenken. Dies waren aber eher Glückstreffer oder Zufälle und stellten eigentlich keinen neuen Trend dar. Die immer besser werdende Bewaffnung und die immer größer werdenden Kampfdistanzen machten Rammstöße immer unwahrscheinlicher. Trotzdem blieben Rammsporne bis in den Ersten Weltkrieg hinein Teil der Ausstattung vieler gepanzerter Schiffe. Zurück zur Arminius. Im Krieg von 1866, der nicht nur zwischen Preußen und Österreich, sondern auch zwischen Preußen und anderen deutschen Staaten ausgefochten wurde, erzwang die Arminius die Kapitulation einiger Küstenfestungen des Staates Hannover. Dabei fuhr das Schiff auch einige der größeren Flüsse wie Weser und Elbe hinab. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 kam es zu einigen kleineren Aktionen, die jedoch ohne Wirkung blieben und letztlich am Kriegsausgang nichts änderten. Sowohl die preußisch-deutsche als auch die französische Marine spielten in diesem Konflikt keine große Rolle. Auch dies trifft auf alle in dieser Episode genannten Panzerschiffe zu. 1872 verließ die Arminius den Flottendienst nach nur 7 Jahren und wurde für 3 Jahre als Schulschiff eingesetzt. Nach mehrjährigem Verbleiben in der Reserve wurde sie 1881 als Eisbrecher in der Ostsee eingesetzt. Während der 1880er Jahre diente sie zeitweise als Tender, zeitweise als Schulschiff. Sie wurde in den späten 1880er Jahren nochmal umgebaut, allerdings nicht mehr in Dienst gestellt. 1901 wurde sie als Zielschiff verwendet und 1902 schließlich verschrottet. Bei der Schiffsbewaffnung darf man nicht annehmen, dass diese Schiffe bereits ihre Geschütze in Türmen hatten. Wie in den alten Zeiten befanden sich die Kanonen weiterhin in den Breitseiten auf Batteriedecks. Dies hatte zwar Tradition, wurde aber zunehmend zu einem Problem. Auf Seite 39 weisen Israel Gebauer auf das Offensichtliche hin, nämlich, dass die Öffnungen für die Kanonen an der Breitseite Schwachpunkte waren. Da die Schiffe Breitseite an Breitseite kämpfen sollten, musste die gesamte Breitseite gepanzert werden. Eine ausreichend dicke Panzerung hätte jedoch die Schwimmfähigkeit der Schiffe dramatisch verringert oder vollkommen ruiniert, weswegen die Panzerung eigentlich immer unzureichend war. Der Umstieg auf Geschütztürme war letztlich also ein Muss, solange aber die Schiffe eine Takelage besaßen, gab es an Deck keinen Platz für Geschütztürme. Das nächste Einzelschiff war die SMS Prinz Adalbert. Dieses Panzerschiff wurde in Frankreich gebaut und war eigentlich für die Konföderierten Staaten von Amerika gedacht. Um zu verschleiern, wofür das Schiff gedacht war, erhielt es den Namen Cheops, um einen Verkauf an Ägypten anzudeuten. Kaiser Napoleon III. Legte jedoch 1864 sein Veto gegen die Auslieferung an die Konföderation ein. Preußen konnte es daher den Franzosen abkaufen und erhielt es 1865. Das Schiff war 57 Meter lang, 10 Meter breit und besaß einen Tiefgang von 5 Metern. Es verdrängte maximal 1560 Tonnen und hatte eine Besatzung von 10 Offizieren und 120 Mann. Die Maschine produzierte 1200 PS, was dem Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 10 Knoten und eine Reichweite von 2200 Kilometern bzw. 1400 Meilen ermöglichte. Die Bewaffnung bestand aus einer 21-Zentimeter Kanone und 2 17-Zentimeter Kanonen. Die 21-Zentimeter Kanone war am Bug angebracht, die beiden anderen Kanonen dagegen seitlich. Die Panzerung bestand aus Gusseisenplatten, die auf dem Holzrumpf angebracht wurden. Die preußische Marine wurde mit dem Schiff jedoch nicht glücklich. Es war bei der Übergabe in ziemlich schlechtem Zustand und offenbar qualitativ schlecht zusammengebaut worden. Die Fahreigenschaften waren sehr schlecht, die Panzerung war unzureichend befestigt und sogar der Hauptmast war falsch platziert. Außerdem nahm sie stark Wasser auf und musste erstmal richtig abgedichtet werden. Ein Problem, das nie vollständig gelöst werden konnte. Nach dem Krieg 1870-71 wurde bei ihr Verrottung im Rumpf festgestellt. Zu dem Zeitpunkt mussten die Pumpen permanent laufen, um ein Volllaufen des Schiffes mit Wasser zu verhindern. Die deutsche Marine entschied sich dafür, das Schiff als hoffnungslosen Fall zu betrachten und aufzugeben. Es wurde Ende 1871 außer Dienst gestellt, entwaffnet und bis 1878 abgewrackt. Mit dem nächsten Panzerschiff, der SMS Friedrich Karl, war die preußische Marine wesentlich zufriedener. Auch dieses Schiff wurde in Frankreich gebaut und 1867 in Dienst gestellt. Israel und Gebauer geben auf Seite 7 eine gute Übersicht über das Schiff. Die Masten bestanden erstmalig aus Stahlrohren, über die zugleich verbrauchte Luft aus dem Schiffsinneren nach außen abgeleitet wurde. Die Friedrich Karl war von Anfang an mit Kruppschen Hinterladern, 16 Ringkanonen, 210 mm bestückt, obwohl die englischen Armstrong-Vorderlader zu jener Zeit noch überlegen waren. Das als Bark getakelte Schiff verdrängte nach der Indienststellung bei einer Länge von 94,14 Metern und einer Breite von 16,6 Metern 6.932 Tonnen. Die Friedrich Karl war damit wesentlich größer und schwerer als die beiden vorherigen Panzerschiffe. Sie war mit Eisen- und Teakholz gepanzert. Die 3550 PS Maschine beschleunigte es auf maximal 13,5 Knoten. Die Reichweite betrug 4090 Kilometer oder 2540 Meilen. Die Besatzung bestand aus 33 Offizieren und 498 Mann. 1885 bekam sie zusätzlich 6 37 mm Kanonen und 5 Torpedorohre. 1895 wurde sie außer Dienst gestellt und bis 1902 als Torpedo-Testschiff verwendet. 1902 erfolgte ihre Umbenennung in Neptun, um ihren Namen für ein neues Schiff freizubekommen. 1906 wurde sie verschrottet. Admiral Scheer diente von 1880 bis 1882 auf der Friedrich Karl. Als Küstenverteidigungsschiff bewegte sie sich hauptsächlich in der Nord- und Ostsee. Ein besonderes Highlight von Scheers Dienstzeit auf diesem Schiff war der Besuch des damaligen Kronprinzen und späteren Kaisers Friedrich III., der auf die ganze Besatzung einen sehr guten Eindruck machte. Das vierte preußische Panzerschiff war die SMS Kronprinz. Hier lasse ich Hansen zu Wort kommen, der das Schiff auf Seite 51 vorstellt. Als nächste Panzerfregatte wurde in London das Batterieschiff zweiten Ranges Kronprinz am 6. Mai 1867 vom Stapel gelassen. Sie war fast 90 Meter lang, verdrängte 5.767 Tonnen, hatte ebenfalls eine einfache Expansionsmaschine, war als Bark mit 1.980 Quadratmetern getakelt, hatte gleiche Besatzungsstärke wie Friedrich Karl und war ähnlich bewaffnet. Mit 32 gezogenen 72-pfündigen Geschützen, von denen Friedrich Karl nur 26 besaß. Die Kronprinz wurde erst 1901 außer Dienst gestellt, war dann Maschinenhulk in Kiel und wurde schließlich 1921 in Rendsburg abgewrackt. Ein Panzerschiff ersten Ranges war ein Hochseeschiff. Die SMS Kronprinz als Panzerschiff zweiten Ranges dagegen war für die Küstenverteidigung gedacht. Vervollständigen wir die Informationen zu diesem Schiff. Die Maschinen produzierten 4500 PS, was 13,5 Knoten Geschwindigkeit und 5900 Kilometer bzw. 3700 Meilen Reichweite ermöglichte. Die Mannschaft bestand aus 33 Offizieren und 508 Mann. Bei der Bewaffnung widersprechen sich meine Quellen. Hansen spricht von 32 72-Pfündern, Kroschel-Evers nennen 16 21-Zentimeter Kanonen, sowie die später nachgerüsteten 6 37mm Revolverkanonen und 5 Torpedorohre. Wikipedia schlägt sich auf die Seite von Kroschel-Evers. Die Lösung ist, dass das Schiff in England mit den 72-Pfündern ausgestattet wurde, nach der Auslieferung an Deutschland dann aber auf 21-Zentimeter Kanonen umgerüstet wurde. Die Schussweite der 21-Zentimeter Kanonen lag mittlerweile bei knapp 6 Kilometern. Die Kronprinz diente bis 1892 in der Flotte. 1883 wurde sie modernisiert und erhielt dabei die bereits genannte Zusatzbewaffnung. Sie verblieb in der Reserve bis 1901 und wurde dann zum Schulschiff für Maschinisten umgebaut. Wie bereits erwähnt, wurde sie 1921 abgewrackt. Das vorletzte Schiff, das in dieser Episode besprochen wird, ist das Panzerschiff König Wilhelm. Auch dieses Schiff wurde in England gebaut. Sowohl Israel Gebauer als auch Hansen geben an, dass das Schiff ursprünglich für die Türkei gebaut wurde und Fatih heißen sollte. Allerdings kam der Verkauf nicht zustande und Preußen übernahm das Schiff stattdessen. 1868 lief es als König Wilhelm vom Stapel und wurde 1869 in Dienst gestellt. Es handelte sich damals um das größte und stärkste Schiff der preußischen Flotte. Es verdrängte 10.700 Tonnen, war 112 Meter lang, 18 Meter breit und besaß einen Tiefgang von 8,6 Metern. Die 8000 PS Maschine sorgte für eine Geschwindigkeit von 14 Knoten und eine Reichweite von 2400 Kilometern bzw. 1500 Meilen. Die Besatzung bestand aus 36 Offizieren und 694 Mann. Bewaffnet war das Schiff mit 19 24 cm Kanonen und 4 21 cm Kanonen. König Wilhelm blieb bis zur Indienststellung der ersten Schlachtschiffe das größte Schiff in der deutschen Flotte. Und nicht vergessen, auch dieses Schiff besaß weiterhin eine Takelage und Segel. Es war dieses Schiff, das der 10-jährige Wilhelm II. Bei einem Nordseeurlaub zusammen mit seinem Vater besichtigte, als es gerade frisch in Deutschland angekommen war. Ich zitiere diesen Abschnitt auf den Seiten 45 und 46 aus seinem Buch. Am Ende unseres Aufenthaltes auf Norderney machten wir mit dem Raddampfer Roland eine stürmische Fahrt nach dem als Kriegshafen im Juni eingeweihten Wilhelmshafen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben deutsche Panzerschiffe gesehen habe. Als wir auf der Reede ankamen, stand ich vorn am Bug des Roland und sah mit klopfendem Herzen allmählich die riesige himmelhohe Takelage und dann den Rumpf des vordersten Schiffes auftauchen, von dem mir ein Matrose sagte, es sei der König Wilhelm. Bald darauf kamen auch die hinter ihm liegenden Schiffe Kronprinz und Friedrich Karl in Sicht. Je näher wir kamen, desto gewaltiger war der Eindruck, den der König Wilhelm, damals wohl das größte Panzerschiff, auf mich machte. Schwer ruhte der gepanzerte Leib dieses Kolosses, aus dessen Batteriepforten eine Reihe von 21 Zentimeter Kanonen drohend blickte auf dem Wasser. Als wir neben ihm geankert hatten, bestaunte ich sprachlos dieses gewaltige, uns weit überragende Schiff. Der Rundgang auf dem Schiff enthüllte mir eine ganz neue Welt. Nächst der gewaltigen Takelage imponierte mir am meisten die lange Batterie mit den schweren, sauber geputzten Geschützen. Die Panzerschiffe stellten mit ihrer Kampfkraft und ihrer Bewaffnung die Dampfsegler, die zur gleichen Zeit auf hoher See kreuzten und die wir in der letzten Episode kennengelernt haben, natürlich deutlich in den Schatten. Dies war auch den Menschen damals klar. Wilhelm II. Beschreibt einen Mittelmeerausflug zum Jahreswechsel 1869-70, bei der dies offensichtlich wurde. Ich zitiere von den Seiten 50 fortfolgende. Ein Besuch des herrlichen, landschaftlich schönen Kriegshafens Toulon vermittelte uns auch einen lehrreichen Einblick in die französische Marine. Nachher besuchten wir auch das Panzerschiff Provence, welches damals das neueste im Geschwader war und einen gewaltigen Eindruck machte. Im Kriege 1870-71 hat dieses Schiff bei Helgoland die deutsche Küste mit blockieren helfen. Der Rückweg führte uns an den Liegebassins vorbei, die mit abgetakelten Holzlinienschiffen, Zwei- und Dreideckern, angefüllt waren. Diese Schiffe, die zum Teil den Krimkrieg und Sewastopol mitgemacht hatten, sollten zu Truppentransportern umgebaut werden. Unter ihnen war ein herrlicher Typ, der große Dreidecker Ville de Paris. Als ich voller Bewunderung auf dem Deck des Schiffes stand und die lange Reihe Geschütze betrachtete, sagte mir der alte Konsul Schenking: »Ja, ja, sehr schön, aber das war einmal. Jetzt taugen diese Dinger da nur noch zum Fliegentöten. Die Provence schießt allein die ganze Holzflotte in kurzer Zeit zusammen.« Die beiden hier genannten Schiffe sind einerseits die Ville de Paris, ein Linienschiff aus den 1850er Jahren, und das Panzerschiff Provence aus den 1860er Jahren. Die Ville de Paris gehörte zur Océan-Klasse und war ein beeindruckend massiv aussehendes Segelschiff. 65 Meter lang, 16,2 Meter breit, über 8 Meter Tiefgang, über 5000 Tonnen Verdrängung, 120 Kanonen und auch schon eine Dampfmaschine. Aber eben nur Holzpanzerung. Die Provence dagegen hatte den gleichen, eher brutal wirkenden Eisenrumpf, den auch die deutschen Panzerschiffe hatten. Sie war größer, 83 Meter Länge, 17 Meter Breite, ebenfalls über 8 Meter Tiefgang, fast 6000 Tonnen Verdrängung. Die Bewaffnung bestand aus 10 194 mm 50-Pfünder Kanonen, 22 164,7 mm Kanonen und zwei 223,3 mm Kanonen. Aber die Panzerung bestand eben aus Eisen. Die wilde Paris hätte mit ihren altmodischen Kanonen kaum eine Chance gehabt, die Panzerung zu durchschlagen, wäre aber von den modernen Geschützen der Provence zerrissen worden. Genauso wäre es ungepanzerten Segelschiffen gegangen, die sich mit den deutschen Panzerschiffen angelegt hätten. 1878 war die König Wilhelm an einem der größten Schiffsunglücke der deutschen Marine in Friedenszeiten beteiligt. Bei Manövern vor der englischen Küste fuhren die drei Panzerschiffe König Wilhelm, Preußen und Großer Kurfürst in Formation. Als ein Ausweichmanöver gefahren werden musste, gelang es nicht, die Manöver zwischen den Schiffen zu koordinieren. König Wilhelm kollidierte mit Großer Kurfürst und die Tatsache, dass diese Panzerschiffe Rammsporne hatten, wurde nun fatal. Die Großer Kurfürst erlitt katastrophalen Rumpfschaden und sank. Von den 500 Besatzungsmitgliedern starben 269. Auch die König Wilhelm war schwer beschädigt, konnte sich aber bis Portsmouth retten und dort instand gesetzt werden. Erst nach 4 Jahren Reparaturzeit, also 1882, kehrte sie wieder zum Flottendienst zurück. Die 4 21-Zentimeter-Kanonen wurden in dieser Zeit durch 24-Zentimeter-Kanonen ersetzt. Von 1895 bis 1897 wurde sie zum Großen Kreuzer umgebaut. Dabei wurde die Takelage vollständig entfernt, was dem Schiff ein halbwegs modernes Aussehen verpasste. Die neue Bewaffnung bestand aus 22 24-Zentimeter Kanonen, einer 15-Zentimeter Kanone am Heck, 18 8,8-Zentimeter Kanonen und 5 35-Zentimeter Torpedorohren. Die Eisenpanzerung wurde durch Stahlpanzerung ersetzt. Das modernisierte Schiff diente bis 1904 in der Flotte, wurde dann aber deaktiviert und nur noch als Hafenschiff für Wohn- und Schulungszwecke verwendet. 1921 wurde es schließlich abgewrackt. Das letzte Schiff der heutigen Episode, die SMS Hansa, war das erste in Deutschland gebaute Panzerschiff, auch wenn die Baupläne noch auf englischen basierten. Das Schiff lief 1872 in Danzig vom Stapel und wurde 1875 in Dienst gestellt. Die Hansa war deutlich kleiner als die König Wilhelm. Die Länge betrug nur 73,5 Meter, die Breite lag bei 14 Meter, der Tiefgang bei 6,8 Metern. Die Verdrängung betrug 4.400 Tonnen. Die Maschinen produzierten 3.200 PS, was eine Geschwindigkeit von 12,7 Knoten und eine Reichweite von 2.460 Kilometern bzw. 1.530 Meilen ermöglichte. Die Bewaffnung bestand aus 8 21-Zentimeter Kanonen, die Panzerung bestand aus der bekannten Eisen-T-Colts-Mischung. Die Mannschaft bestand aus 28 Offizieren und 371 Mann. Auch wenn das Panzerschiff ursprünglich für den Küstenschutz gedacht war, diente es von 1878 bis 1880 im Auslandsdienst in Südamerika. Den restlichen Dienst absolvierte das Schiff in der Heimat. Leider erwies sich die Hansa als nicht sonderlich langlebig. Größere Rumpfschäden durch Korrosion zwangen das Schiff bereits 1888 aus dem aktiven Dienst. Es wurde danach als Wohnschiff verwendet und 1906 schließlich verschrottet.
Abschlussworte.
Die in dieser Episode genannten Panzerschiffe hatten, abgesehen von der Schiffskatastrophe, an der die SMS König Wilhelm beteiligt war, eher ruhige Dienstjahre. In den Einigungskriegen 1864, 66 und 70, 71 war die Marine nur am Rande beteiligt und spielte für den Kriegsausgang letztlich keine große Rolle. Eine Besonderheit ist zudem, dass die Schiffe einzeln und nicht in Serie gebaut und zum Großteil im Ausland gekauft wurden. Anders war die Beschaffung von Panzerschiffen für Preußen-Deutschland damals nicht möglich, da die Kapazitäten für den Bau in der Heimat noch nicht vorhanden waren. Erst bei der SMS Hansa hatte sich das geändert. Die folgenden Panzerschiffe konnten in Serie gebaut werden. In der nächsten Marine-Episode werden wir über die Schiffe der Preußen-Klasse, Kaiser-Klasse und der Sachsen-Klasse sprechen und mit dem letzten Panzerschiff, das wieder als Einzelschiff gebaut wurde, der SMS Oldenburg, abschließen.
Vielen Dank fürs Interesse.